das ist der ICF Basel Podcast.
Oh, Dankeschön. Dankeschön, das ist lieb. Ich weiß nicht genau, was Larachi bedeutet, aber ich finde es gut. Vielleicht nennen wir unsere Location jetzt einfach neu so, weil es wäre ein bisschen catchy, oder? Ich habe auch schon im ICF Lörrach und Basel-Land gepredigt und ich habe mich gefreut, heute mal wieder hier in Basel zu predigen. Ist schon eine Weile her. Normalerweise bin ich auf der anderen Seite, also da, wo ihr sitzt, normalerweise höre ich zu. Und ich habe es mir zu einer Gewohnheit gemacht über die letzten Jahre, dass wenn ich eine Predigt höre, dass ich versuche mitzuschreiben, weil ich festgestellt habe, wenn ich so wichtige Gedanken oder Wahrheiten aufschreibe, selbst wenn ich das Gefühl habe, jetzt gerade ist diese Predigt nicht mega relevant für mich, dann bleiben sie besser, weil irgendwann bin ich dankbar für diese Notiz, irgendwann bin ich dankbar, das nochmal zu lesen, weil es wird irgendwann eine Situation in meinem Leben kommen, wo ich genau diese Worte brauche, die da in dieser Predigt mal gesprochen worden sind. Meistens vergesse ich mein Notizbuch, also schreibe ich es aufs Handy. Das heißt, wenn du mich mal in der Predigt oder im Gottesdienst beobachtest am Handy, ich bin nicht auf Instagram oder checke meine Mails, ich schreibe Predigtnotizen auf. Ist das nicht schön? Einfach, dass das klargestellt ist. Und ich versuche das auch im Alltag eigentlich immer zu machen. Ich versuche immer aufzuschreiben, wenn ich das Gefühl habe, Gott spricht jetzt gerade zu mir oder er schenkt mir einen Gedanken oder eine Idee, irgendeine Erkenntnis beim Bibellesen oder beim Beten oder im Gottesdienst, beim Worship. Dann versuche ich das immer aufzuschreiben und ich habe so einen Notizordner in meinem Handy, einen eigenen Ordner angelegt und besonders da rein schreibe ich Notizen, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt ein schöner Gedanke, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt mega relevant ist für mich. Aber ich weiß, irgendwann bin ich sicher froh um diese Notiz, aber ich schreibe sie meistens dann in diesen Ordner in mein Handy, wenn ich das Gefühl habe, dass der Gedanke ist jetzt nicht gerade unbedingt für mich. Dieser Ordner heißt übrigens Predigtideen, weil ich dann denke, vielleicht ist das ja für andere, nicht gerade für mich. Und als ich jetzt vor ein paar Wochen mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich könnte mal in diesen Ordner schauen, mal seit langem wieder und gucken, was da so drin steht. Und in diesem Ordner war genau eine Notiz drin, mit dem Titel Another in the Fire, geschrieben Anfang März von diesem Jahr. Und dann habe ich überlegt, Anfang März, da kamen gerade so ein paar neue Lieder raus von Hillsong United, das ist diese Band aus Australien, die Worship-Lieder schreibt. Vielleicht kennt ihr die. Und sie haben so ein paar Songs von ihrem neuen Album schon vorveröffentlicht. Also bevor das Album draußen war, haben sie schon ein paar Songs rausgebracht. Und ich habe mir die so angehört und habe dann gelesen irgendwo im Internet, jetzt nächste Woche kommt nochmal ein neues Lied raus und das heißt Another in the Fire. Und das Lied war noch nicht draußen, die Lyrics dementsprechend auch nicht. Ich habe nur diesen Titel gelesen. Und natürlich kam mir dann sofort diese Geschichte aus dem Alten Testament in Erinnerung von Daniel, beziehungsweise seinen drei Freunden, die in den Feuerofen geworfen wurden, weil sie sich geweigert haben, vor diesem goldenen Standbild niederzuknien. Weil der Titel, der spoilert ja das ein bisschen, dass mir das dann in den Sinn kam. Und an diesem Tag, wo ich das gelesen habe, kamen mir ein paar Gedanken plötzlich und ich habe die einfach mal in diesen Notizordner aufgeschrieben. Und da stand dann, kennst du so Situationen? Gott ist auf deiner Seite, aber deine Realität verschlimmert sich. Du erwartest, dass Gott eingreift, aber stattdessen geht es irgendwie bergab. Der Druck vergrößert sich und deine Erwartungen an Gott werden vielleicht sogar enttäuscht. Mal bis dahin, das habe ich gelesen und vor ein paar Wochen dachte ich dann, wow, das ist schon interessant. So die einzige Notiz, die da drin steht, die ich damals einfach als guten Gedanken aufgeschrieben habe, die passt jetzt gerade voll gut in meine Situation, die ich gerade erlebe. Ich erzähle euch ein bisschen von meiner Situation. Das ist nämlich dann, wenn sich der Druck vergrößert. Vor ein paar Wochen und jetzt eigentlich immer noch erlebe ich sehr viel Druck in meinem Leben. Wir haben viele Sachen, die Druck auslösen gerade in unserem Alltag. Ich habe das mitbekommen, wir im ICF Lörrach, wir bauen gerade um, wir bauen unsere eigene Location und es ist mega toll und dauert mega lange. Und das löst Druck aus, das ist viel zu tun, das ist immer da, das hört nicht einfach auf. Die Arbeit hört nicht einfach auf und es läuft viel, es ist ein Riesenprojekt. Und der Dani, mein Mann, er ist Projektleiter, ist dafür hauptverantwortlich und dementsprechend ist er eigentlich ständig dort, jetzt vor unseren Ferien ständig dort gewesen, jeden Abend fast, irgendwie am Entscheiden, am Umbauen, am Reißen, am Aufbauen, am Abbauen, am Entscheidungen treffen. Er war sehr viel da und das heißt, an den meisten Wochentagen ist er, wenn überhaupt, nur ganz kurz von der Arbeit heimgekommen, um dann direkt weiterzufahren nach Lörrach zum Umbau. An vielen Abenden ist er gar nicht heimgekommen und ist einfach direkt nach Lörrach weitergefahren. Und unser Wochenende, das ist immer Freitag und Samstag, war meistens ein Tag, war sicher komplett für diesen Umbau draufgegangen. Das bedeutet natürlich, dass ich dann zu Hause alles übernommen habe, was so anfällt, also den Haushalt und Einkaufen und so weiter, die Wäsche versorgen, den Given versorgen, irgendwie schauen, dass da noch alles läuft. Zusätzlich arbeite ich noch an 2 Tagen pro Woche in Zürich und pendel dann dahin. Das sind sehr lange Tage. Und an diesen Tagen war es dann oft so, dass wir uns abends den Given so ein bisschen an der Haustüre übergeben haben. Ich bin spät heimgekommen und habe den Given übernommen und der Dani ist weitergegangen zum Umbau. Und die Sonntage im ICF, die laufen trotz Umbau, sind die auch weitergelaufen. Und das ist so, wir haben meistens mehrere Jobs. Wir sind in dieser Pionieraufbauphase. Das ist ganz normal. Und der Given ist auch immer mit dabei und dem macht das auch ganz viel Spaß und der rennt da ständig rum. Muss immer aufpassen, dass er nicht in irgendeinen Nagel tritt oder irgendeinen Hammer nimmt oder wie das halt so ist mit Kindern in der Kirche. Und da ist dann natürlich viel los. Und dann überlege ich mir, hey, eigentlich sollte ich für meine Arbeit in Zürich, sollte ich dieses Jahr eigentlich ein paar Kongresse und Fortbildungen besuchen, so wie alle meine Arbeitskollegen das machen. Aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht wann. Ich weiß nicht, wie soll ich das noch unterkriegen. Und dann kommen da so Gedanken, oh nee, der Sonntag ist noch nicht zu Ende vorbereitet. Und die Wäsche liegt schon wieder darum und meine Erwartungen, die sollte ich eigentlich auch besser kommunizieren und irgendwie mache ich das Ganze irgendwie nicht so gut. Meine Ansprüche steigen, wenn der Druck bei mir steigt. Meine Ansprüche an mich selbst, was ich eigentlich alles schaffen sollte, meine Ansprüche an den Dani, an meinen Sohn, an den Given, an unsere Kirche, an mein Team, an meine Group, an unseren Haushalt. Für mich geht das nicht, das ist einfach, weil gerade viel los ist, 2 Wochen lang die Wohnung nicht geputzt ist, dann kriege ich voll die Krise. Also meine Ansprüche, die werden irgendwie größer, wenn der Druck auch steigt. Dann denke ich mir, ja komm, du bist eine junge Mama, also fast jung, von einem Kind. Also das könntest du auch irgendwie besser hinkriegen, oder nicht? Das denke ich mir dann. Und das Problem ist, dass Druck oder viel Stress sich immer bemerkbar macht bei uns, bei allen, bei Menschen. Weil wir reagieren auf Druck. So gewisse Symptome verraten uns, dass wir unter Druck stehen. Weil unter Druck fallen wir in so einen Modus, der heißt Autopilot, oder ich nenne ihn jetzt mal Autopilot. Unter Druck fallen wir in den Modus Autopilot. Und bei erhöhtem Stress oder erhöhtem Druck ist das so, dass der älteste Teil unseres Gehirns, das ist das Stammhirn, eine Gefahrensituation erkennt und erhöhter Druck oder erhöhter Stress können dazugehören. Und unser Großhirn, also der Teil, der eigentlich für das rationale Denken und Entscheiden und Überlegen verantwortlich wäre, der schaltet wie ein bisschen auf Standby und das Stammhirn übernimmt und dann kommt eben Autopilot. Und das bedeutet, dass wir Menschen eigentlich ein bisschen automatisch auf Druck reagieren. Oft ist es nicht etwas, was wir bewusst entscheiden, sondern es ist wie eine automatische Reaktion. Und es gibt so grob gesagt 3 biologische Stressreaktionen. Die hast du vielleicht schon mal gehört. Fight, Flight oder Freeze. Also kämpfen, fliehen oder erstarren. Wenn du kämpfst, dann bist du derjenige, der zurückschlägt. Du reagierst auf Druck mit Aggressivität. Du kämpfst, du schlägst zurück, du wirst gereizt oder schnell angriffig. Du hast vielleicht Mühe mit Versöhnung. Wenn du so der Fluchttyp bist, dann möchtest du dem Konflikt eigentlich am liebsten aus dem Weg gehen. Du möchtest es gar nicht lösen, du haust ab, du isolierst dich. Du möchtest nicht damit umgehen. Oder wenn du vom Typ erstarren bist, dann wirst du wie lethargisch. Du ziehst sie zurück und isolierst dich, bist vielleicht gar nicht mehr in der Lage, Emotionen zu zeigen. Wirst du wie träge und lustlos. Ich lasse mich nicht gerne in irgendeine Schublade stecken, das heißt, bei mir gibt es im Autopilot Symptome, die in all diese 3 Kategorien reinfallen. Also ich reagiere sehr gereizt, wenn ich viel unter Druck stehe. Ich bin viel leichter angriffig, entweder lasse ich Konflikte völlig eskalieren oder ich gehe ihn ganz aus dem Weg. Ich werde so ein bisschen müde und träge und lustlos für Dinge, die mir eigentlich Spaß machen würden. Ich werde schneller unzufrieden mit kleinen Sachen oder flippe schneller mal aus. Ich falle auch in so einen Modus Do-it-yourself, also ich verlasse mich nur noch auf meine eigenen Fähigkeiten und nehme nicht die Hilfe von anderen Menschen an oder frage danach. Und das kennst du sicher, so ticken wir Menschen. Unter Druck kommen Symptome zum Vorschein, die sowieso schon in uns sind. Das ist der Autopilot. Ich weiß nicht, was deine Symptome sind, vielleicht wirst du angriffig oder lethargisch, oder du isolierst dich und ziehst dich lieber zurück, möchtest nicht irgendwie damit umgehen. Und dieses Verhalten, was dann unter erhöhtem Druck zum Vorschein kommt, wir können das ja eigentlich immer irgendwie entschuldigen, was das auch immer ist, gereizt oder angriffig oder irgendwie lustlos oder pampig. Wir können das ja entschuldigen irgendwie, weil der Druck ist ja schuld. Wenn der Chef nicht die ganze Zeit dich mit Arbeit überhäufen würde und alles auf dich abschieben würde, dann wärst du ja nicht so drauf. Wenn deine Kinder nicht immer so nervig wären den ganzen Tag, ja, dann würdest du nicht so reagieren. Wenn es nicht ständig so heiß wäre, dann wärst du auch nicht so genervt. Oder wenn du nicht diese finanziellen Sorgen hättest oder was auch immer, wenn die Mitarbeiter in deiner Group mal pünktlich kommen würden oder in deiner Small Group, dann wärst du auch nicht so genervt die ganze Zeit. Wir können das ja immer irgendwie entschuldigen. Der Druck, der ist ja schuld. Wenn der nicht da wäre, dann würdest du nicht so reagieren. Das Problem ist aber, oder eins der Probleme, glaube ich, dass der Druck ja nicht der Auslöser für diese Symptome ist. Der Druck ist nur der Verstärker für solche Symptome. Druck bringt Dinge in uns zum Vorschein, die vorher schon da gewesen sind. Sie werden unter Druck einfach sichtbar. Das ist wie mit so einer Zitrone. Wenn du die aufschneidest und ganz normal mit der umgehst, dann passiert auch nichts. Das ist dann auch keine Sauerei. Aber wenn du drückst, dann kommt der Saft raus. Dann gibt es eine Sauerei. Und die Zitrone kann jetzt nicht sagen, hey, du bist an diesem ganzen Saft schuld. Was soll denn das? Der Saft, der war ja vorher schon da. Aber der Druck hat ihn einfach rausgebracht. Und bei uns ist das auch so. Und übrigens, die Zitrone, die kann sich noch so zusammenreißen und positiv denken und die Beine zusammenklemmen. Der Druck, der Saft kommt trotzdem raus, wenn ich auf die Zitrone drücke. Und bei uns ist das auch so, du kannst noch so positiv denken. Unter Druck fällst du irgendwann in den Autopiloten. Und leider können wir Druck in unserem Leben halt einfach nicht verhindern. Es gibt immer Situationen, in denen viel Druck ist oder viel Stress. Das ist einfach so. Und das war auch so bei den Freunden von Daniel, beim Hanania, Misael und Asaria, was mich zu dieser Geschichte bringt. Kurz zum Kontext, wir schreiben das Jahr 605 vor Christus und kurz darauf fällt Juda in die Hände des babylonischen Herrschers Nebukadnezar und Juda wird Knechtstab vom babylonischen Reich. Also die Babylonier fallen in Juda ein und bringen das unter ihre Kontrolle und eine sehr beliebte Kriegsstrategie damals war es, dass bei so einem Überfall nur die gelehrtesten und fähigsten Männer, also quasi die Elite vom Volk, mitgenommen wurde als Gefangene ins Exil, so sprechen wir heute davon, damit sie Teil vom babylonischen Volk werden, damit sie das babylonische Volk stärken und Teil davon werden. Also die Elite wurde mitgenommen und zu diesen fähigen Gelehrten, die damals verschleppt wurden, gehörten neben Daniel auch Hanania, Misael und Asaja. Sie waren so 13 bis 15 Jahre alt, als sie verschleppt wurden und weil sie Teil des babylonischen Volkes werden sollten und dem König dienen sollten, haben sie auch einen neuen Namen bekommen. Auch das war damals eine entscheidende Kriegsstrategie, einen neuen Namen zu geben. Das bedeutet wie, du hast jetzt einen neuen Herrschaftsanspruch, du hast jetzt eine neue Identität, du dienst jetzt mir. Das ist ein Zeichen von Macht über jemandem. Und Hanania wurde also umbenannt in Sadrach. Das bedeutet so viel wie der Befehl von Aku, das war der Mondgott der Babylonier, der zählt. Misael wurde in Mesach umbenannt, das bedeutet so viel, wer ist so wie Aku oder niemand ist so wie Aku. Und Asaja hat den Namen Abednego bekommen, was so viel wie Knecht oder Verehrer des Lichts bedeutet. Und diese Namen, die sollten ihnen eine neue Identität geben. Quasi, du spielst jetzt hier nach meiner Musik. Und diese vier, neben Daniel, haben dann noch eine Kaderausbildung bekommen, also 3 Jahre lang babylonische Bildung und sie haben das Essen vom Hof des Königs bekommen. Und damit wurde versucht, ihr Denken und ihre Lebensweise zu verändern, sodass sie den Babyloniern ähnlich wird. Und nach dieser Ausbildung schneiden sie dann als die Besten ab und werden in den Beraterstab des Königs befördert. Das waren sehr hohe Stellungen. Und du kannst in den ersten Kapiteln vom Buch Daniel im Alten Testament kannst du nachlesen, wie die Männer das geschafft haben, ihrem Gott, dem Gott Israels, treu zu bleiben und ihn nicht abzulehnen oder die Verhaltensweisen, den Glauben der Babylonier anzunehmen, obwohl sie immer unter Beobachtung standen. Gott hat ihnen wahnsinnig viel Verstand und Weisheit geschenkt. Und während ihrer Zeit am Königshof hat dann der König, und vielleicht kennst du das aus der Geschichte, er hat dann so ein riesengoldenes Standbild anfertigen lassen. Das Standbild war etwa so hoch wie die Statue von Rio de Janeiro, also 30 Meter hoch, ein Riesending aus Gold. Und zu dieser Einweihung hat er dann eine riesen Einweihungsparty gemacht. Und er hat nur die hochrangigsten Beamten aus seinem Reich hat er dazu eingeladen. Und dazu gehörten auch Schadrach, Mesach und Abednego. Es war ein Riesenfest. Daniel war aus irgendeinem Grund nicht dabei, vielleicht war er an einem anderen Teil im Königreich am Dienen. Und in Daniel 3 lesen wir dann, dass bei diesem Fest, bei dieser Einweihungsparty angekündigt wurde, dass sich alle niederwerfen sollen, sobald die Musik erklingt. Sie sollen sich niederwerfen und diese goldene Statue anbeten. Und wer sich weigert, der wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Eine völlig nachvollziehbare Strafe für uns. Jetzt ist das Problem, dass jeder Jude das erste Gesetz aus dem Buch Mose kennt. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und dementsprechend auch nicht verehren. Das wussten sie, das kannten sie, also haben sie sich nicht verbeugt. Und prompt wurden sie von irgendeiner Pfeife, von irgendeiner Petze verpfiffen und landen dann vor dem König. Und jetzt haben wir ein Problem, jetzt wird ihre Loyalität auf die Probe gestellt. Gott hat sie bis jetzt während dieser ganzen Zeit im Exil immer bewahrt, immer beschützt. Er hat ihnen Weisheit und Verstand geschenkt und jetzt stehen sie da vor diesem König, weil sie es nicht niedergekniet haben. Und der König stellt sie zur Rede und er gibt ihnen eine letzte Chance. Er sagt, ich gebe euch noch eine Chance, euch zu verbeugen. Er setzt sie enorm unter Druck. Er droht damit, sie ins Feuer zu werfen, dass sie bei lebendigem Leib verbrennen, wenn sie sich niederknien. Aber sie haben sich weiterhin geweigert. Und darauf reagiert der König. Und jetzt lesen wir quasi die Reaktion vom König, also seinen Autopiloten, seine Stressreaktion, weil er ist jetzt enorm unter Druck. Drei von seinen loyalsten Beamten weigern sich, diese Statue anzubeten und ihm damit Loyalität zu zeigen. Jetzt kommt seine Kurzschlussreaktion. Lesen wir, da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen 7-mal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Also der König, der gehört ganz klar in die Kategorie Fight. Der kämpft sofort zurück, er ist unter Druck und er reagiert sofort. Er reagiert auch völlig bescheuert. Ich meine, 7-mal stärker einheizen macht überhaupt keinen Sinn. Einmal heiß werden sie auch verbrannt. Warum 7-mal? Es macht überhaupt keinen Sinn, oder? Aber für diese Männer kann ich mir eigentlich keinen größeren Druck vorstellen, als der, bei dem dein Leben auf dem Spiel steht, bei dem du dem Tod schon ins Auge siehst. Gott, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, um einzugreifen. Jetzt wäre es super, wenn du mit einer Wolke kommst und uns irgendwie rettest oder alle Menschen auf diesem Platz tötest oder den König umstimmst oder das Feuer auspustest. Irgendwas, aber jetzt wäre genau der Zeitpunkt dafür. Jetzt wäre es richtig. Sie wissen, Gott ist auf ihrer Seite. Sie haben das bis jetzt immer erlebt, aber ihre Realität, ihre Situation verschlimmert sich eigentlich. Der Druck steigt immens. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Gott. Gott greift nicht da ein, wo wir es erwarten würden, wo wir denken, hey, jetzt wäre der Zeitpunkt, jetzt brauchen wir das am meisten. Ich weiß nicht, was ist dein Feuerofen? Fragst du Gott, hey, ist das dein Ernst? Ich bete schon so lange gegen diese Krankheit und ich bin immer noch krank. Du nimmst es mir immer noch nicht weg. Ich bete schon so lange für diesen neuen Job. Gott, du weißt, dass ich den brauche. Wieso passiert jetzt da nichts? Ich bete schon so lange für einen Partner oder für Heilung, für mehr Kraft. Du siehst, dass ich am Ende bin. Wieso reagierst du jetzt nicht, Gott? Ist das dein Ernst? Hast du mich vergessen? Vielleicht vertraust du Gott, aber irgendwie greift er in deine Situation gerade nicht ein. Vielleicht betest du, aber du hörst ihn nicht oder er scheint irgendwie nicht zu antworten. Ich glaube, in so Situationen wäre es oft einfacher, uns diesem Druck einfach zu beugen. Einfach aufzugeben, sich einzugestehen, okay Gott, vielleicht bist du doch nicht der Allmächtige, vielleicht kannst du halt doch nicht alles. Aber es passiert dir nichts. Vielleicht bist du gar nicht der allmächtige Gott, den wir anbieten. Vielleicht hast du auch keine Lust, keine Ahnung, ich will damit jetzt nicht mehr dealen. Es wäre so oft einfacher, uns einfach diesem Druck zu beugen. Und für die drei Männer wäre das übrigens auch das Einfachere gewesen oder die einfachere Option. Und neben Verbrennen übrigens auch die einzige Option. Ich meine, wenn wir so drüber nachdenken, sie hätten sich ja niederknien können, aber im Herzen nicht. Sie hätten ja sagen können, okay, wir knien uns jetzt, aber Gott, gell, so, sie später entschuldigen gehen und sagen, hey Gott, du weißt ja, wir lieben nur dich und das haben wir nur gemacht, damit wir nicht sterben. Du weißt, dass wir das nicht so gemeint haben. Wäre eigentlich nachvollziehbar, aber so kreative Ausreden kennen wir, glaube ich, unter Druck auch oder ich kenne sie zumindest. Statt zuzugeben, dass man die Mail nicht gelesen hat oder vergessen hat zu antworten, sagt man Mail. Nö, ich habe keine Mail gekriegt. Vielleicht du musst du noch mal schicken. Ich hab da bei mir kam nichts an. Oder auf der Arbeit, dann lästert man halt mit über den Chef, weil der ist ja auch ein Depp. Und der löst so viel Druck auf alle aus und macht so viel Arbeit und so viel Stress. Und der ist wirklich kein guter Boss. Also du sagst ja eigentlich bloß die Wahrheit. Aber du weißt, nein, im Herzen, gute Christen machen sowas nicht. So bei Gossip mit. Und anstatt, oder ich glaube, wir sind so im Druck, so Wurmlochsucher. Wir suchen irgendwie nach einer Lösung, diesem Druck auszuweichen, zu entkommen und nachher einfach unser Verhalten zu rechtfertigen oder zu entschuldigen. Wir beugen uns lieber, als die Wahrheit zu sagen oder als Schwäche einzugestehen. Aber diese drei Männer, die haben gewusst, was Gehorsam gegenüber Gott bedeutet. Und sie würden sich niemals vor einem anderen verbeugen. Also landen sie im Feuer. Und das ist so heiß, dass es sogar die Soldaten am Eingang vom Ofen verbrennt. Und Gott lässt das Feuer nicht ausgehen oder er lässt auch nicht alle Menschen sterben. Er kommt auf keiner Wolke. Sie landen im Feuer. Und dann lesen wir, die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Und plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Mitten im Feuer werden sie verschont. Mitten im Feuer ist Gott da. Mitten im Druck, in der Hitze, im Stress. Genau da ist Gott und man könnte jetzt sagen, wow, Gott ist immer rechtzeitig und das stimmt, aber das ist gar nicht so sehr, was mich daran fasziniert, sondern dass Gott mitten in der Hitze ist, da wo sie sind, da wo sie leiden, Gott ist mittendrin und da begegnet er ihnen. Das ist übrigens auch Gottes Zusage an dich und an mich, dass er immer bei uns sein wird. In der Bibel lesen wir, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist, Matthäus 28. Oder ich lasse dich im Stich nie, ich lasse dich niemals im Stich, niemals werde ich mich von dir abwenden, das spricht Gott, Hebräer 13. Das ist schön, finde ich, das ist eine schöne Zusage. Aber wie erleben wir das in der Realität? Wie kommen wir denn so weit? Wie schaffen wir es denn nicht vorher einzuknicken unter diesem Druck, uns nicht vorher zu beugen, nicht vorher aufzugeben, die Hoffnung zu verlieren, den Glauben zu verlieren, nicht aufzugeben oder zu meckern, anderen Menschen oder Gott die Schuld zu geben? Für unsere Situation. Wie haben es denn die Männer geschafft, diese drei? Weil wir wissen ja, dass sie nicht allein im Feuer sein werden. Wir kennen die Geschichte, aber sie wussten das nicht. Sie wussten nicht, was passieren würde, als sie dann diesen Weg zum Feuerofen angetreten sind. Sie stehen unter enormem Druck, kurz davor, ihr Leben zu verlieren. Und dann entgegnen sie dem König noch. Sie sagen, hey, unser Gott, dem wir dienen, er kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Das ist ihr Autopilot. Das ist ihre Stressreaktion. Aber auch wenn Gott uns nicht rettet, werden wir uns nicht niederknien. Das ist nicht Fight, das ist nicht Flight und auch nicht Freeze, das ist Face. Sie stehen diesem Druck einfach entgegen. Das ist so krass, auch wenn Gott den Druck nicht auflöst, auch wenn er uns nicht rettet, dann glauben wir immer noch, dass er der einzige Gott ist, der unsere Anbetung würdig ist. Auch dann glauben wir immer noch an Gott, auch wenn er uns nicht rettet, auch dann würden wir niemals einen anderen Gott mächtiger machen als ihn, weil wir wissen, dass es die Wahrheit ist, dass nur er Gott ist. Das ist die Autopilot, aber wie kommen Sie zu dieser Einstellung, wie kommen Sie dazu, zu sagen, hey, auch wenn er uns nicht rettet, auch dann glauben wir immer noch, dass er der souveräne Gott ist. Weshalb beugen sie sich nicht und lassen sich lieber ins Feuer werfen und verbrennen? Ich glaube, es gibt viele Gründe. Diese Geschichte, die kann hoch und runter gepredigt werden. Ich nenne mal meinen Grund oder einer der Gründe, an die ich glaube. Ich glaube, sie haben ihren Namen nicht vergessen. Also ihre richtigen Namen. Ihre hebräischen Namen, ihre eigentliche Identität. Sie haben ja in dieser Gefangenschaft alle neuen Namen bekommen. Hanania heißt Sadrach, Misael heißt Mesach, Asaja wurde in Abednego umbenannt. Sie haben einen neuen Namen bekommen, der ihnen diese neue Identität geben sollte. Eine Identität, die nichts mehr mit ihrer Herkunft oder mit ihrem Gott oder mit ihrem Glauben zu tun hat. Diese neuen Namen sollten sogar dazu führen, dass sie ihre Identität vergessen. Dass sie vergessen, was ihr Glaube ist, wer ihr Gott ist, was ihre Identität ist. Und das ist eine gute Kriegsstrategie, weil Namen haben tatsächlich so eine identitätsstützende Wirkung und Bedeutung. Name ist wie Programm. Und ich glaube, manchmal wollen uns so Situationen mit Druck, meine Situation mit Druck, und vielleicht erinnerst du dich an eine Situation, in der du viel unter Druck gestanden bist. Ich glaube, manchmal wollen uns diese Situationen wie einen neuen Namen geben. Wie eine neue Identität geben oder einen neuen Namen, der wie zu unserer Identität werden kann. So halt, wie du reagierst oder wie du dich fühlst, wenn du unter Druck stehst, wie diese ganzen Symptome sind. Bei mir war das zumindest so. Das habe ich gesagt, ich reagiere launisch. Das wurde dann wie so Teil von meiner Identität in dieser Zeit. Ja, Maike, die Launische. Das ist auch gar nicht falsch, ich war ja launisch. Also ist im Prinzip richtig. Und weil ich versucht habe, alles irgendwie alleine zu lösen und irgendwann gemerkt habe, oh, das ist so viel und ich kann das gar nicht oder will das gar nicht, dann bin ich natürlich eine Versagerin. So, Maike, die Versagerin. Und aus launisch, oder wenn du mal länger launisch bist oder schneller unzufrieden, dann nennt man das auf Deutsch auch Zicke. Maike, die Zicke. Diesen Namen habe ich mir selbst gegeben, gell? Mein Mann würde mich niemals Zicke nennen. Ich dachte, dass ihr das wisst. Und gestresst. Ich war viel gestresst. So, hierhin. Also, meine ganze Situation mit dem ganzen Druck hat mir wie einen neuen Namen gegeben, eine neue Identität. Das war das, was für mich im Vordergrund stand. Maike, die Launische, Maike, die Gestresse, die so schnell mal auf 100 ist, nur in meinem Kopf. Andere haben das vielleicht gar nicht unbedingt mitbekommen, aber ich schon. Maike, die Zicke. Und das ist ja auch alles leider gar nicht falsch. Das sind ja die Symptome, das ist ja dieser Saft, der aus mir rauskam im Druck. Das ist ja gar nicht falsch. Und ich glaube, oft geben wir uns diese Namen sogar selbst, gar nicht unbedingt andere, weil wir das halt an uns merken. Und ich glaube, zumindest mir geht es so, ich kann mich dann auch selber nicht so richtig ausstehen mit diesen ganzen Symptomnamen. Oft geben wir uns diese Namen selbst. Und in der Bibel gibt es dazu ein gutes Beispiel aus dem Buch Ruth. Da ist eine Frau, die heißt Naomi. Sie verliert den Ehemann und ihre zwei Söhne in sehr kurzer Zeit. Und danach benennt sie sich um von Naomi in Mara. Mara heißt so viel wie die Bittere. Sie gibt sich einen neuen Namen, eine neue Identität aufgrund der Situation, in der sie gerade steckt. Und auch diese drei Männer haben einen neuen Namen bekommen, weil sie in einer anderen Situation gesteckt sind. Jemand anders hat ihnen diesen Namen gegeben, weil sie ihnen eine andere Identität geben wollten. Aber ich glaube, sie haben sich geweigert, diesen Namen, diese Identität wirklich anzunehmen. Sie haben an ihren echten Namen festgehalten, glaube ich. Und ihre echten Namen bedeuten was ganz anderes. Hanania bedeutet Gott ist gütig und Gott ist gnädig. Misael bedeutet, wer ist so wie Gott oder niemand ist so wie Gott. Asaja bedeutet, Gott ist Retter, Gott hilft. Und ich glaube, an ihrem Namen festzuhalten, hat die ganze Situation verändert. Nicht nur für sie selbst, sie wurden gerettet aus diesem Feuerofen, aber danach hat König Nebukadnezar angekündigt, dass der Gott Israels offiziell, er ist ein Rettergott. Und jeder darf ihn anbeten, niemand darf verfolgt werden, weil dieser Gott angebetet wird. Das heißt, für alle Juden, die mitgeschleppt wurden ins Exil, sie durften plötzlich ihren Glauben frei leben und ihren Gott anbeten und mussten keine Angst mehr haben, verfolgt zu werden deshalb oder verbrannt. Also die drei Männer haben nicht nur ihre eigene Situation geändert, sondern die Situation für alle Juden, die verschleppt wurden. Alle hatten plötzlich neue Hoffnung. Und ich glaube, es ist besonders so in Situationen, wo wir viel Druck haben, wo wir vielleicht auch viel Stress haben, wo wir schnell in diesen Autopiloten reinfallen. Ich glaube, besonders dann ist es wichtig, dass wir uns an unseren richtigen Namen erinnern oder dass wir unseren richtigen Namen kennen. Und vielleicht hast du jetzt nicht so einen fancy Namen wie Asaja oder Hanania oder sowas. Vielleicht bedeutet dein Name nichts mega cooles, aber das meine ich eigentlich auch gar nicht. Ich meine den Namen, den Gott dir gibt. Den Namen, den Gott dir schon lange gegeben hat. In Jesaja steht, unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Und durch Jesus gilt das dir und mir. Gott kennt schon lange deinen Namen, deinen richtigen Namen, deine richtige Identität. Ein Name ist wie eine göttliche Wahrheit über dich und über mich. Und dein Name ist Kind Gottes. Dein Name ist Kind Gottes. Und das kommt mit anderen Zusagen einher, mit wahnsinnig vielen Zusagen, die du alle in der Bibel findest. Zum Beispiel, du bist stark in Gott, Epheser 6, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, du schaffst es alles nicht alleine, du kannst es nicht mehr, du bist schwach, du bist wunderbar gemacht, Psalm 139, auch wenn du dir selbst oder andere dir sagen, hey, du bist überhaupt nicht wunderbar, du bist zu nichts gut, du bist niemals alleine, Hebräer 13, auch wenn du das Gefühl hast, hey, manchmal bist du in deinem Druck, in deinem Stress völlig einsam, da ist niemand, der dir hilft, niemand, den das interessiert. Und du zählst, 1. Korinther 12, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, dass deine Fähigkeiten oder das, was du mitbringst, überhaupt nichts wert ist, weil alle anderen das besser können, das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, du zählst, das, was du kannst und der du bist, das zählt in Gottes Königreich. Das sind die Wahrheiten über dich und über mich. Und nur weil da Druck ist, werden diese Wahrheiten nicht weniger wahr. Die zählen trotzdem noch. Vielleicht ändert sich deine Situation nicht mal. Vielleicht gibt es gar nichts, was du tun kannst gegen den Druck, gegen den Stress. Vielleicht bist du dem einfach ausgesetzt. Und du weißt nicht, wie lange geht das noch so. Aber im Druck sind die Wahrheiten nicht weniger wahr. Ich glaube, Face statt Fight, Flight oder Freeze, dem Druck gegenüberzustehen. Das heißt, dass du deinen Namen, die göttliche Wahrheit über dich kennst und an der festhältst, obwohl der Druck vielleicht nicht nachlässt, obwohl sich deine Situation vielleicht nicht verändert. Weil feststeht, du wirst niemals alleine sein, du warst es noch nie und wirst es nie sein, du bist es jetzt auch nicht. Und du kannst dich entscheiden, dich nicht vor dem Druck, nicht vor dieser Situation, in der du gerade steckst, dich nicht davor zu beugen. Und das ist auch etwas, was ich realisiert habe, hey, das will ich eigentlich alles gar nicht. Ich will überhaupt nicht diese Symptomnamen alle tragen. Das hat angefangen, mich zu nerven, mich zu stressen. Ich habe gewusst, das stimmt alles gar nicht über mich, aber trotzdem klebten die irgendwie an mir, weil es halt immer wieder zum Vorschein kam. Mit jedem Druck, mit jedem Berg neuer Wäsche, das sind Peanuts, aber das bedeutet echt viel. Und in solchen Situationen, wenn ich das merke, dann ist Golgatha so meine ganz persönliche Müllhalde. Also bin ich zu Jesus gegangen und habe gesagt, hey Jesus, ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und ich habe mich so richtig bei ihm ausgekotzt, auf Hochdeutsch gesagt, und habe ihm alles mal so hingeschmissen, was mich stört, was mich stresst, dieser ganze Druck und warum er da nicht eingreift, wenn ich es brauche. Und dann habe ich angefangen, diese Namen so laut zu sagen, gesagt, Jesus, Maike, die Zicke ist eine Lüge. Das bin ich überhaupt nicht, ich will das gar nicht und launisch bin ich auch nicht und eine Versagerin schon gar nicht, das ist nicht Teil von meiner Identität und ich habe das alles so aufs Kreuz geworfen, bis ich mich wieder so frei und leicht gefühlt habe. Und dann habe ich Gott gefragt, hey, jetzt, ich habe das alles jetzt auf dich geworfen, was hast du für mich? Weil ich will jetzt einen Tausch. Was hast du für mich? Und Gott hat zu mir gesagt, hey Maike, wenn du meine Tochter bist und das bist du, dann zählen nicht die Ansprüche, die du an dich hast, sondern den Anspruch, den ich an dich habe. Den Namen, den ich dir gebe. Da habe ich gefragt, okay, was ist denn dein Anspruch an mich, Gott? Kam zum Glück eine Antwort. Könnt ihr das lesen? Freude. Steht Freude. Freude ist mein Name. Freude ist die göttliche Wahrheit über mich. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist das, was mich antreibt. Ist mein Benzin. Und dieser Vers aus Nehemia 8, der ist schon mega lange, mega wichtig für mich. Aber im Druck habe ich ihn wie vergessen. Ich habe ihn wie aus den Augen verloren. Und zum Glück hat Gott mich daran erinnert, als ich diese Symptomnamen wieder gegen die Wahrheit eingetauscht habe. Ich glaube, das, was Jesus auf unserem Kreuz getan hat, das soll uns dabei helfen, in unsere eigentliche Identität zurückzukommen oder daran erinnert zu werden, sie wieder neu zu finden. Weil am Kreuz findet ein Tausch statt, ein von Gott angeordneter Tausch. Du kannst am Kreuz diese Sachen eintauschen gegen die Wahrheit über dich. Ich habe keine Ahnung, wie deine Drucksituation gerade aussieht, ob du was machen kannst oder ob du nichts machen kannst, ob du einfach warten musst. Aber darum geht es auch gar nicht. Gott kennt deine Drucksituation und er kennt den Namen über dich. Er gibt dir deinen Namen. Du hast jetzt gleich im Worship, während die Band spielt, die Gelegenheit, entweder mitzusingen. Ich singe Another in the Fire. In diesem Song sind so viele Wahrheiten drin. Du hast auch die Gelegenheit, rüberzugehen zum Kreuz. Da sind auf der einen Seite sind Zettel, leere Zettel und Stifte, Nägel und ein Hammer. Und ich lade dich ein, einfach zum Kreuz zu gehen und vielleicht bist du gerade in einer Drucksituation, aber vielleicht hast du gerade null Druck, aber du erinnerst dich vielleicht an Situationen, wo das schon mal so war und du weißt, hey, wenn wieder viel Stress kommt in meinem Leben, dann werde ich wieder genauso reagieren. Dann schreib diesen Namen auf. Schreib den Namen auf, den du dir dann selber gibst oder den andere dir gegeben haben. Du bist dann immer der Nutzlose oder du bist dann immer der nur ruhig wird und überhaupt nicht mehr helfen kann. Was auch immer es bei dir ist, schreib das auf, diesen Zettel, und nagel das ans Kreuz, weil Jesus ist für dich und mich gekommen, damit wir uns nicht davor beugen müssen, damit wir nicht diesen Namen annehmen müssen. Da nagel das ans Kreuz, aber hol dir auch was Neues. Das Gebetsteam ist da bereit und sie werden mit dir beten. Sie machen mit dir hörendes Gebet und fragen mit dir gemeinsam gerne Gott, was er heute dir zusprechen möchte, welchen Namen er dir geben will oder an welchen Namen er dich erinnern möchte. Aber da sind auch Zettel mit Zusagen aus der Bibel, die sowieso stimmen, ob du sie nimmst oder nicht. Und geh vorbei bei diesem Tisch, schau dir das an, vielleicht spricht genau eine dieser Zusagen genau in deine Situation rein, die brauchst du jetzt genau, gerade in diesem Moment. Lass dich von Gott erinnern, was deine Identität ist. Vielleicht sitzt du heute aber auch hier und dein Name ist Otto und du hast noch nie einen anderen Namen von Gott gekriegt und weißt nicht, woran soll er mich denn erinnern? Dann mach genau das Gleiche, dann geh zum Kreuz und werde das los, was du loswerden möchtest. Geh zum Gebetsteam oder lies dir diese Zettel durch, weil Gott möchte heute jedem von uns Wahrheit zusprechen und zusprechen, dass deine Situation nicht deine Identität festlegt. Manchmal haben wir das Gefühl, die Situation, in der ich gerade bin, das bin auch ich, aber das stimmt überhaupt nicht. Zum Glück haben wir einen Gott, der viel weiter als das sieht. Zum Glück haben wir einen Gott, der unsere Identität kennt. Nimm das in Anspruch heute an diesem Morgen. Gott will heute viele von euch erinnern und vielen von euch was ganz Neues geben. Steht doch gemeinsam auf, wenn wir jetzt gleich dieses Lied singen. Vielleicht brauchst du auch eine kurze Zeit, nach mir dieses Lied, diesen Text über dich singen zu lassen. Dann mach das, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich bete noch mit uns. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass du bereit bist, in den Startlöchern bist, all das über uns auszusprechen, was wir entweder vergessen haben oder was wir noch nie gehört haben. Danke, dass deine Wahrheit zählt über jede Situation, über jeden Druck, über jeden Stress, über allem, in dem wir sein könnten. Deine Wahrheit bleibt bestehen und daran wollen wir heute festhalten, Gott. Ich bete, dass du uns Mut schenkst, Sachen loszulassen, die vielleicht Teil von unserer Identität geworden sind. Und ich danke dir, dass wenn wir sie ans Kreuz nageln und dir abgeben, Jesus, dass dann etwas Übernatürliches stattfindet, etwas Übernatürliches, wie ein Wunder. Dass du das tauschen möchtest gegen etwas Neues. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns liebst und dass bei dir nur Annahme ist und niemals Anklage.